Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder reinhörst. Heute mit der ersten Podcast-Folge in 2026 hier bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, dem Podcast für systemisch Beratende. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und du bekommst hier auch in diesem Jahr einen Mix aus Interviewfolgen und Solofolgen, bei denen Jessica dich mitnimmt in ihre Prozesse, in die Systemtheorie und Menschen hier im Podcast interviewt, die ihr Herzensanliegen mit dem Systemischen verbinden. Und heute starten wir auch in das neue Jahr mit einer Interviewfolge. Jessica befindet sich heute im Interview mit Silke Mohnfeld. Silke ist systemische Beraterin und Hypnose-Coach und hat selbst die Erfahrung eines Alkoholproblems gemacht. Und heute begleitet sie Frauen, die ihren Alkoholkonsum hinterfragen und die für sich etwas daran verändern wollen. Silke verbindet hierbei Elemente der systemischen Beratung mit Elementen der hypnosystemischen Beratung und ebenso der Traumafachberatung. Und sie öffnet neue Blickwinkel auf ein Thema, was ihrer Meinung nach in einer Schmuddelecke steht. Sie lebt in der Nähe von Köln und wichtig ist, dass ihre Beratungen ausschließlich online stattfinden. Die Kontaktdaten von Silke findest du in den Shownotes und hier in dieser Podcast-Folge nimmt sie dich mit in ihre Arbeit, in ihre systemische Haltung, wie sie diesen Frauen begegnet. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo Silke, so schön, dass wir heute im Podcast die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Ich heiße dich herzlich willkommen.
Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
Silke, ich spreche mit Expertinnen und systemisch Beratenden hier im Podcast über ihre Herzensthemen. Was würdest du sagen, ist dein Herzensthema, mit dem du als systemisch Beratende in die Welt gehst?
Mein Herzensthema ist definitiv das Thema Alkoholkonsum, was ein gesellschaftlich sehr tief verankertes Thema ist und mit dem ich mich sehr viel beschäftige.
Und was sind da so die Erfahrungen, die du machst oder vielleicht auch die Herausforderungen in deinem täglichen Tun?
Also im täglichen Tun ist eine der größten Herausforderungen, dass die Frauen, die den Weg zu mir finden, erst eine große Hürde aus Scham und Schuldgefühlen überwinden müssen. Und ich oft die Erste bin, mit denen sie überhaupt über dieses ganz, ganz private Thema sprechen. Und ich oft die Rückmeldung auch bekomme, dass sie das nur deswegen tun, weil ich auch mit meiner eigenen Geschichte von Scham und Schuldgefühlen nach draußen gehe, die offen kommuniziere und sie dadurch das Gefühl haben, da kann ich mich trauen, eher als bei einer Beraterin, die vielleicht das Thema nur aus ihrem professionellen Tun kennt und nicht persönlich betroffen ist.
Ja. Und da komme ich gleich zu einer Frage, die mich echt interessiert. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh, direkt so reinzustarten, aber was mich so begleitet hat in der Vorbereitung auf unser Gespräch, war die Frage, wie schaffst du das, deine beraterische Neutralität zu halten, wenn du für dich quasi ganz klar die Entscheidung für eine Seite getroffen hast, sage ich mal, und wir ja gerade, wenn es um Abhängigkeitserkrankungen geht oder um Suchtphänomene, sehr viel auch mit Ambivalenzen zu tun haben. Menschen, die sagen, ja, ich will eigentlich, aber eigentlich will ich nicht. Wie schaffst du es, deine Neutralität zu halten?
Ja, das ist manchmal tatsächlich eine Herausforderung. Und viele Frauen kommen auch zu mir mit diesem klaren Bild, Naja, wenn ich mit der spreche, dann ist das ja eine endgültige Entscheidung. Also die haben das Gefühl, dass schon das Erstgespräch eine endgültige Entscheidung, viele empfinden es als eine Entscheidung gegen den Alkohol ist.
Ah, okay.
Und also so, ich entscheide mich jetzt gegen etwas und deswegen komme ich zu dir. Und ich lege da immer sehr viel Wert drauf, dass wir schon im ersten Gespräch dann eben klären, dass also viele fragen dann auch nach meinem Weg und wie ich das so mache und ob ich mir auch vorstellen könnte, nochmal so ab und zu trinken. Und ich sage dann, dass und wieso das für mich nicht in Frage kommt, aber dass ich gleichzeitig weiß, dass das eine Entscheidung ist, die jeder individuell für sich treffen darf und dass es auch total okay ist, während des Beratungsprozesses den Alkohol und seine Funktionen erstmal weiter zu beobachten und erstmal Erkenntnisse zu gewinnen darüber, in diese Rolle des neugierig Erkundenden zu gehen und zu sagen, was macht denn eigentlich der Alkohol genau in meinem Leben? Wofür benutze ich den genau? Und wenn ich jetzt mal was anderes ausprobiere, was passiert dann? Und dann arbeiten wir mit dem, was sich dann zeigt. Und für manche ist es tatsächlich so, dass sie im Laufe der Zeit sagen, hey, ich brauche das jetzt gar nicht mehr. Ich bin selber überrascht. Aber das Verlangen ist einfach weg. Ich habe jetzt so tolle andere Sachen. Und dann gibt es aber auch Frauen, die auch am Ende des Beratungsprozesses stehen und sagen, ich habe jetzt für mich eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich ihn nicht ganz aus meinem Leben weghaben möchte, sondern dass ich eine andere Art des Umgangs gefunden habe, dass es mir jetzt bewusster ist und dass ich aber handlungsfähig bin und bleibe, auch im Zusammenhang mit Alkohol, denn da erleben sich viele betroffene Frauen als nicht mehr handlungsfähig, als wäre da etwas, was sie so überrollt, wie eine Welle und sie da in eine Handlungsfähigkeit und in eine bewusstere Umgangsweise zu bringen, das ist dann auch schon ein tolles Ziel, was wir in der Beratung erreichen können.
So wertvoll, cool. Ich glaube nicht, dass du sie bringst, sondern dass du sie einlädst, dorthin zu gehen. Aber wie machst du das?
Also das Allerwichtigste am Anfang ist erstmal annehmen, was da ist. Und wirklich ehrlich hinzuschauen und so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Und das empfinden viele schon als große Erleichterung, weil ich habe tatsächlich auch Frauen vor mir sitzen, die schon mehrere Jahre Therapieerfahrung mitbringen, die dann wegen Depressionen oder Angststörungen oder ähnlichen Sachen in einer therapeutischen Begleitung sind und sagen, mein Therapeut weiß nichts von meinem Alkoholproblem, weil sie sich nicht trauen, das offen zu machen. Und dass wir dann ganz ehrlich mal auf alles drauf gucken können, was da ist, das ist schon für viele eine große Bereicherung und macht dann so Ziele schon klar. Also wenn am Anfang oft das Ziel ist, ich will einfach nicht mehr trinken, dann darf sich das schon im Laufe der ersten Sitzungen wandeln hin zu, ach, jetzt sehe ich, was überhaupt möglich ist. Und jetzt habe ich Ideen davon, was ich eigentlich möchte. Und dieses Sichtbarmachen von dem, was ist, da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Ich arbeite sehr gerne mit Aufstellungen auf dem Systembrett oder auch physische Aufstellungen, also dass Klientinnen sich dann in ihrem Raum aufstellen auf bestimmte Positionen und so einfach mal draufschauen können, was habe ich für Ressourcen, was für Hindernisse sind da, wo blockiere ich mich vielleicht unbewusst selbst in dem, was ich eigentlich möchte und ja, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, die mir aber im Moment gar nicht so klar sind, wo ich keinen Zugriff drauf habe. Ja, und ich arbeite sehr gerne auch mit ja, so inneren Stimmen, die vielleicht da sind. Also, dass viele das von sich kennen, dass da so eine Stimme ist, die sehr abwertend ist. Das ist im Zusammenhang mit problematischem Alkoholkonsum, erlebe ich das oft, dass die Frauen sich wie gefangen fühlen in so einem abwertenden inneren Dialog von du schaffst es nicht, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Und da mal hinzuschauen, Ja, weniger, wo kommt das her, sondern so im besten hypnosystemischen Sinne, wie kann ich denn die Sehnsucht, die hinter der Stimme steckt, wie kann ich die finden und wie kann ich die Stimme akzeptieren als etwas, was mir eigentlich was Gutes will? Und vielleicht in den Methoden nur ein bisschen nicht mehr ganz up to date ist.
Ja. Silke, ich finde es total schön, dass so deine systemische Haltung unser Gespräch durchströmt. Und ich höre so ganz viel, ja, sowohl als auch raus, statt entweder oder. Also so dieses entweder du entscheidest dich jetzt nicht mehr zu trinken oder so. Du hast halt irgendwie verloren, um es jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen. Und ich mag das, dass ja, du mit Externalisierung arbeitest und den Alkohol direkt mit reinholst, ihn auch würdigst und siehst, auch ja, die guten Gründe siehst, mit denen die Frauen zum Alkohol greifen. In meiner eigenen Erfahrung, du hast gerade Systembrett angesprochen, was ich selber auch sehr liebe, ist es so, dass ich häufiger mal beobachtet habe, dass der Alkohol häufig sowas wie stabilisierend wirkt, auch schützend wirkt, gegen Einsamkeit wirkt und ich so das Gefühl habe, wenn man diese Figur rausnimmt oder an eine andere Stelle stellt, weiter weg, dass ja dann wie so eine Leere entsteht oder so eine Art Einsamkeit und dass Menschen tatsächlich am Alkohol festhalten. Und mich das oft sehr berührt hat, mit welcher Vehemenz das auch passiert. Was würdest du sagen, sind so die Punkte, die dich in deiner Arbeit am meisten berühren?
Also am meisten berührt mich tatsächlich, wenn den Frauen, die ich begleite, die Dinge bewusst werden. Weil alles das, was du gerade genannt hast, das ist auch meine Erfahrung. Also diese Suchtsymptomatik, dieser Alkohol als Symptom, ist immer irgendwie ein Botschafter von einem Bedürfnis, was eigentlich dahinter steht. Und wenn die Momente, wenn Frauen bewusst wird, zum Beispiel mit einem Blick auf dieses Brett oder mit welcher Methode auch immer, was sie eigentlich sich wünschen, was für eine große Sehnsucht sie eigentlich in sich haben, nach ganz anderen Dingen als nach diesem Alkohol, das sind oft sehr, sehr berührende Momente. Da fließen auch oft Tränen, weil dann natürlich auch alte Themen hochkommen, von wegen, ja, dass diese Leere in mir, die ist entstanden durch, und dann kommt die Geschichte dahinter. Und ich habe in meinen Begleitungen auch immer einen WhatsApp-Support mit drin, weil ich diese Prozesse, die zwischen den Sitzungen passieren, so spannend finde. Und weil ich die Frauen immer einlade, nimm mich bitte mit in deinen Prozess, weil dein Leben findet ja nicht hier statt in der Stunde, die wir uns sehen, sondern das Leben findet ja dazwischen statt. Und wenn ich dann so Nachrichten bekomme von wegen, ich habe jetzt, statt zum Glas zu greifen, habe ich mir zum Beispiel einen Besuch in der Sauna gegönnt und fühle mich jetzt gerade so erfüllt und habe das Gefühl, ich habe mir so richtig was Gutes getan und jetzt gehe ich ganz beseelt ins Bett und bin ganz glücklich. Das berührt mich sehr, weil ich dann halt denke, ja, und jetzt kommt sie in ihre Handlungsfähigkeit und sieht überhaupt mal das Leben, was möglich ist, wenn man sich Alternativen schafft. Denn darum geht es ja erstmal.
Ja. Und ich merke, dass ich ja manchmal so ein Thema damit habe, dass diese Arbeit, wie du sie machst, so viel bedeutet, dass wir Ambivalenz aushalten müssen. Und ich glaube, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig bin im Ambivalenz aushalten. Das gilt ja jetzt nicht nur in der Arbeit mit Menschen, die sich für Alkohol entschieden haben, sondern auch auch an anderen Stellen von systemischer Beratung. Für mich, Silke, bist du eine der absoluten Meisterinnen darin, Ambivalenz auszuhalten. Wie hast du das trainiert? Wie schaffst du das? Was sind da so deine persönlichen Strategien?
Ich glaube tatsächlich, dass mir meine persönliche Suchterfahrung da sehr hilft, weil ich diese innere Zerrissenheit selbst gespürt habe. Und ich glaube, wir können sehr viel lernen, üben, trainieren, lesen, uns weiterbilden. Und gleichzeitig glaube ich, dass eine persönliche Erfahrung nochmal einen anderen Impact hat. Das ist ja so wie mit guten systemischen Methoden. Da wissen wir vielleicht, dass, also ich persönlich wende auch am liebsten die Methoden an, die ich selber bei mir als wirksam erlebt habe. Und somit, ich kenne diese innere Zerrissenheit und ich weiß das. Und ich glaube tatsächlich, dass das hilft, dass Frauen das auch spüren, dass ich da 100% authentisch sein kann und sagen kann, hey, ich weiß genau, das fühlt sich gerade so an, als würdest du wirklich immer von einem Stuhl auf den anderen hüpfen, so ich will aufhören, ich will es behalten. Und ja, für Menschen, die diese eigene Suchterfahrung nicht haben, ich möchte natürlich jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen, die das hören, ermutigen, das doch mal selber auszuprobieren. Damit sie dann wirksamer arbeiten können. Aber ich glaube tatsächlich, dass beim Thema Sucht, bleiben wir jetzt mal beim Thema Alkohol, weil ich glaube, Alkohol ist nochmal anders, weil er so gesellschaftlich verankert ist, anders als andere substanzgebundene Süchte, trinkt gefühlt ja irgendwie jeder Alkohol. Und gehört es ja so ganz oft dazu und durchzieht so alle gesellschaftlichen Kreise. Und ich glaube, dass vielen Menschen, die in der Beratung arbeiten, beim Thema Alkohol die systemische Neutralität so ein bisschen abhanden kommt, sondern dass da doch so ein Bild im Kopf ist von ja, Abstinenz muss aber sein. Sonst können wir ja nicht arbeiten. Und das abzulegen ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, wenn man das schafft, kann man die Menschen ganz anders abholen. Weil die kommen mit der Erwartung, sagte ich ja eingangs schon, ich muss jetzt erstmal den Alkohol weglassen, sonst kriege ich gar keine Hilfe. Und wenn dann da ein Mensch sitzt, der sagt, doch. Ich höre mir das alles an, wir gucken da zusammen drauf und du entscheidest erstmal gar nichts. Entscheid doch erstmal nichts. Du hast dich ja schon entschieden, zu mir zu kommen. Das ist ja schon eine riesige Entscheidung. Und jetzt warten wir erstmal ab, was passiert. Dann kann man die Erleichterung schon manchmal wirklich mit Händen greifen. So, aber ich darf erstmal alles so lassen. Und da würde ich vielleicht Kolleginnen und Kollegen ermutigen, sich doch da selber nochmal zu prüfen, weil ich merke das auch, wenn ich so bei Weiterbildungen bin und so. Dass auch erfahrene Kolleginnen manchmal, wenn es dann um Thema Alkohol geht, sowas sagen wie, naja, aber wenn es dann zu viel ist, ist es zu viel und dann muss das erstmal aufhören. So.
Wo setzt du da die Grenze?
Du meinst jetzt, was den Konsum während der Beratungsprozesse angeht? Also ich ziehe tatsächlich eine Grenze, wenn jemand... Also natürlich ist eine Grenze, wenn jemand körperlich abhängig ist. Also das frage ich auch wirklich ab in einem Kennenlerngespräch. Wenn eine körperliche Abhängigkeit vorliegt oder die Mengen, über die wir sprechen, so sind, dass das sich vermuten lässt, dann bin ich natürlich verantwortungsbewusst und sage der Person, dass da erstmal eine Entgiftung angesagt ist. Weil ein kalter Entzug bei einer körperlichen Alkoholabhängigkeit ist lebensgefährlich. Das wissen die meisten aber schon selbst und machen das dann auch selbstständig. Also die üblicherweise melden sich die Menschen, wenn sie die Entgiftung hinter sich haben oder wenn sie für sich klar haben, dass sie die gar nicht brauchen. Weil manchmal sind die Mengen tatsächlich, die Frauen dann trinken, noch in einem Maß, wo vielleicht aus medizinischer Sicht man gar kein Problem sehen würde. Aber wo sie sagen, ja, aber ich ich will das nicht mehr und ich schaffe es aber nicht, das loszulassen und merke jetzt, wow, das ist ganz schön, das hat ganz schön viel Macht über mich, statt dass ich die Macht über die Substanz habe und dann gucken wir dahin. Ansonsten, das gesagt, sage ich halt schon, also eine Grenze ist, wenn jemand offensichtlich angetrunken in der Beratungssitzung wäre, dann würde ich auch in wertschätzender Art und Weise darauf aufmerksam machen und sagen, dass das halt, dass wir dann nicht wirklich vernünftig arbeiten können, weil ich dann nie weiß, mit wem ich gerade spreche, wie viel hinterher dann hängen bleibt, und würde die Sitzung dann einfach nochmal vertagen auf ein anderes Mal. Das ist allerdings bisher nicht vorgekommen. Also das hat bis jetzt immer geklappt, wenn ich das im Rahmen am Anfang so beim Contracting, wenn ich das halt auch so klar benenne, dann ist das auch wirklich für alle eigentlich bisher einleuchtend gewesen, dass das so ist.
Ja. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was viele systemisch Beratende wahrscheinlich auch selbst kennen, dass es natürlich einen Unterschied auch ist, wer kommt in eine systemische Beratung, die man selbst bezahlen muss bei dir. Und ja, mit wem habe ich es dann vielleicht in einem Klinikkontext zu tun? Oder ich kenne es auch aus der Jugendhilfe oder so. Und ich so denke, die Voraussetzungen, mit dir arbeiten zu können, die sind ja sozusagen schon gegeben, indem ich selbstständig das machen möchte und nicht irgendwie geschickt werde oder zwangsweise, dass ja, ich irgendwo gegen meinen Willen festgehalten werde. Die Menschen müssen in sich selber investieren und zwar aus ihrem eigenen Portemonnaie. Sie müssen es schaffen, regelmäßige Online-Sitzungen zu organisieren und dann noch da zu sein und so weiter, ne? Also ich sag mal so, die Voraussetzungen sind an anderer Stelle sicherlich etwas herausfordernder, aber an der Stelle, wo Menschen das schaffen, da kannst du auf jeden Fall einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht.
Ja, genau, das hast du gut zusammengefasst. Also die Menschen, die dann da kommen, die sind auch entsprechend schon für sich innerlich vorbereitet. Und mir kam aber gerade noch, weil du sagtest, ja, das ist also jetzt ja kein Zwangskontext, das ist total richtig. Und gleichzeitig merke ich aber dann doch immer wieder, wie so Fremdaufträge dann mitkommen. Also wenn man dann halt das hinterfragt, so wer will denn eigentlich, dass du den Alkohol weglässt? Ne, dann kommt dann auch manchmal so ein bisschen zum Vorschein, dass das eigentlich so gar nicht ein eigenes inneres Ziel ist, sondern dass ja vielleicht die Appelle des Hausarztes so mitschwingen, der gesagt hat, naja, aber ihr Blutdruck, Frau XY, der ist aber schon, den müssen wir mal beobachten. Und dass es auch da natürlich erstmal gilt zu sortieren, was ist denn eigentlich dein Auftrag für unsere Zusammenarbeit und was kommt so von anderer Stelle mit. Natürlich oft beim Thema Alkohol auch Partner, Personen, die da Aufträge mit haben, wo es auch wichtig ist, sie einfach mal auf den Tisch zu legen und auszusprechen und sich das bewusst zu machen. Was ist denn eigentlich meins und was nehme ich so mit von anderswo?
Ja, ich glaube, dass insgesamt auch bei Suchtphänomenen ja sehr deutlich wird, wie dieses in dem Systemischen haben wir oft das Bild des Mobiles, wie alles mit allem zusammenhängt. Denn auch wenn ich versuche, den Konsum geheim zu halten, hat das ja auch irgendwie eine Auswirkung. Und entweder die Geheimhaltung oder auch das, ich sage jetzt mal, betrunken sein oder angetrunken sein oder was auch immer, das hat halt einfach eine direkte Auswirkung auf Partnerpersonen, Kinder, ArbeitskollegInnen und so weiter.
Ja, ich merke auch, also ich kenne ja auch die Perspektive der Angehörigen. Also meine Mutter ist eine Trinkerin gewesen schon in frühen Jahren. Mein Ex-Mann, mehrere, also es sind viele Familienmitglieder auch betroffen. Und jetzt gehe ich mit diesem Thema so sehr explizit nach draußen, bin ja auch dann im Social Media vertreten damit. Und das gefällt natürlich nicht jedem. Also da kommt auch Gegenwind. Und ich merke, dass der Gegenwind oft kommt von Angehörigen, von trinkenden Menschen, die mir dann sowas unterstellen, wie ich würde das ja verharmlosen und ich würde das Leid der Angehörigen nicht sehen. Und das ist halt einfach nicht richtig. Also ich sehe das durchaus und ich habe auch das selber gefühlt und weiß, was das mit Menschen im Umfeld macht. Und sage aber gleichzeitig, wenn wir aber doch jetzt die Person, die das Symptom trägt, wenn wir die jetzt stigmatisieren und an den Rand stellen und sowas sagen wie, du bist schwach, du hast einfach nicht genug Willensstärke, sonst könntest du das ja einfach lassen. Und diesen abwertenden Selbstdialog, über den ich eben gesprochen habe, von außen noch verstärken, indem wir von außen auch noch sagen, ja, und du kannst gar nichts und du bist so schwach und so weiter. Wem ist denn dann damit geholfen? Doch auch niemandem. Und ich ermutige immer, also wenn ich solche Nachrichten kriege, dann ist mir das auch wichtig, da immer sehr, sehr wertschätzend und empathisch drauf einzugehen und klar zu sagen, hey, ich weiß, dass du da auch einen hohen Leidensdruck hast. Und vielleicht ist dann manchmal auch sowas, ich will, dass es dem anderen auch schlecht geht, so schlecht, wie es mir geht, damit er auch mal fühlt, wie ich mich fühle. Und ich ermutige die Menschen dann auch immer, sich auch Unterstützung zu holen, weil das ist für viele auch so ein komischer Gedanke, aber ich bin doch gar nicht die mit dem Problem, wieso soll ich mir denn jetzt Hilfe holen? Und dann halt so auch diese systemische Perspektive aufzumachen, dass eben doch das ganze System betroffen ist und einer trägt halt das System, das Symptom, den Alkohol zu konsumieren und jemand anders aus dem System trägt eben ein anderes Symptom, zum Beispiel sich dann immer zu kümmern oder sich selber zu verlieren, was auch immer das ist. Und ich spüre immer wieder, und deswegen bin ich auch so dankbar jetzt für meinen Weg in der systemischen Beratung, wie wertvoll diese systemische Haltung für die Menschen ist. Halt zu sagen, es gibt da nicht schwarz und weiß und es muss nicht immer einer schuld sein, sondern es ist eben wie so ein, wie ein Wirkungskreis. Alles hängt mit allem zusammen. Und wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht, könnte das dabei helfen, dass der Symptomträger das Symptom loslassen kann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal.
Ja, das ist wieder die Stelle mit, wir können Systeme nicht linear beeinflussen. So oft wollen wir ja sagen, okay, wenn der Alkohol weg wäre, dann wären alle Probleme gelöst. Aber Alkohol ist ja auch oft als Lösungsversuch mal angelegt worden oder ausgewählt worden. Und es ist ja eine Lösung, ja, die vielleicht heute nicht mehr löst und gleichzeitig eine wichtige Ressource auch darstellt.
Ja, ich spüre, dass das in der Kommunikation nach außen tatsächlich manchmal herausfordernd ist, das zu transportieren, weil das für die meisten Menschen so eine ungewohnte Sichtweise und Haltung ist. Also in den 1-zu-1-Gesprächen erlebe ich, dass die Menschen das, die Frauen das als sehr erleichternd erleben, wenn ich halt sage, das hat mit dir vielleicht gar nicht so viel zu tun, wie du denkst, und lass mal auf den Kontext gucken. Und es war sicherlich mal schlau, zum Alkohol zu greifen. Das war eine ganz schlaue Strategie und das hatte ich ja auch weit gebracht. Und jetzt gucken wir da mal hin, dann sind die baff erstaunt. Aber wenn man jetzt darüber spricht, wie kommuniziere ich das zum Beispiel bei Instagram oder sowas, ne? Wenn wir über Marketing sprechen und auch darüber jetzt mal abgesehen von Marketing, aber mir ist es ja auch wichtig, diese Sichtweise auf das Thema in die Welt zu bringen, weil also Menschen mit Alkoholproblemen so krass stigmatisiert werden und so krass außerhalb stehen oft und sich auch so fühlen, dass mir auch diese Botschaft so wichtig ist. Aber ich merke, dass ich da wirklich immer wieder herausgefordert bin, weil Leute das gar nicht verstehen. Das ist zu abstrakt manchmal.
Ja, ich nehme das so wahr, dass du dich auch sehr dafür einsetzt, ja, ich sag mal, die Menschen zu sensibilisieren, dass das Alkohol, obwohl eine toxische Wirkung nachgewiesen ist, ja, so oft einfach so wie dazugehört und in ein gewöhnliches Bild gehört. Also keine Ahnung, man macht irgendeinen Event und das ist klar, es gibt erstmal einen Sektempfang für alle. Und so dann auch so diese Frage, ach was, wie du trinkst nicht oder so, ne? Also diese Phänomene. Was würdest du sagen, ist da deine Erfahrung und vor allen Dingen auch deine Botschaft?
Es ist tatsächlich, erlebe ich das auch so, und so erleben es auch die Frauen, die zu mir in die Beratung kommen, dass obwohl eigentlich heutzutage jeder wissen könnte, dass Alkohol eine giftige, hochabhängig machende Substanz ist, ist halt, Alkohol gehört überall dazu. Alle konsumieren Alkohol, teilweise auch in Massen. Wenn aber man diesen Alkoholkonsum dann nicht mehr unter Kontrolle hat und es zugibt, dann ist nicht der Alkohol das Problem, sondern die Person. Dann wird das Problem von der Substanz auf die Person geschoben. Ich habe das Gefühl, dass da auch so eine Art gesellschaftliches, ja so gesamtgesellschaftliche Scheuklappen, so nach dem Motto, wenn wir jetzt wirklich dahin gucken, wie gefährlich dieses Zeug wirklich ist, dann können wir das ja einfach nicht mehr überall dazugehören lassen und überall ausschenken. Und für wen sind eigentlich noch mal genau diese kleinen Fläschchen, die es an der Supermarktkasse gibt? Sind die wirklich für Genusstrinker? I doubt it. Das glaube ich nicht. Und ich merke in den Beratungen, dass viele Frauen eine wahnsinnige Angst haben vorm Verlust der Zugehörigkeit, wenn sie nicht mehr trinken. Aber dann bin ich ja immer die, die außerhalb steht bei gesellschaftlichen Ereignissen. Und da gehöre ich ja gar nicht mehr so richtig dazu. Und dann brauche ich ja immer eine Ausrede für mich. Dann muss ich mich rausreden. Ab heute muss ich mich jetzt immer rausreden. Und ich finde schon, dass da auch Politik gefragt ist und dass wir auch alle gefragt sind, dass jeder Einzelne zum Beispiel für sich mal überlegen kann, wenn ich jetzt bei einem gesellschaftlichen Ereignis bin und jemand sagt, ich trinke nicht, wie reagiere ich denn dann eigentlich? Akzeptiere ich das so, wie es ist? Wundere ich mich darüber? Finde ich das irgendwie komisch? Finde ich das vielleicht sogar verdächtig? Weil wenn jemand nicht trinkt, wird ihm meistens unterstellt, dass er ja dann sicherlich ein Alkoholproblem hat, wenn jetzt Schwangerschaft und solche Sachen ausgeschlossen sind. Und sich da selber mal zu hinterfragen, wie ist denn eigentlich meine Beziehung zu dem Alkohol und wieso kommt mir das eigentlich so komisch vor, finde ich, da darf man schon auch bei sich selber mal anfangen. Und diese Botschaft nach außen zu bringen, die ist mir auch wichtig. Und ich engagiere mich halt auch für politische Themen im Zusammenhang damit, folge da verschiedenen Seiten, die halt auch versuchen, Politik zu bewegen. Gewisse Restriktionen da drauf zu legen, die Preise zu erhöhen und so weiter. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, die nachgewiesenermaßen helfen würden, aber da ist Politik irgendwie nicht so interessiert gerade.
Naja, ich glaube, dass es auch ein Stück weit sowas wie zur Kultur gehört, ohne dass ich es jetzt irgendwie verteidigen möchte. Aber ich war vor kurzem gerade am Tegernsee in einem Biergarten. Und da ist es sozusagen völlig gewöhnlich, dass jemand zum Mittagessen ein Maß Bier bestellt und das dann so trinkt wie ich eine Apfelschorle, sag ich mal so. Und ich so denke, ich glaube, dass es tief, tief in unserer Kultur verankert ist, dass Alkohol irgendwie was, was Schönes ist, was, was Wohliges oder irgendwie was auch Unterstützendes. Und wenn du dann kommst und sagst, so Leute, guckt mal hin, so dass das dann auch polarisiert, obwohl du ja auch mit einer gewissen Neutralität unterwegs sein möchtest. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, das polarisiert total und es ist natürlich ist es ein Stück weit Teil der Kultur. Ich vergleiche das immer gerne so mit dem Rauchen, wie das früher mal war. Also die Älteren erinnern sich vielleicht. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, dass es dann sowas gab wie Talkrunden im Fernsehen, wo alle Männer, das waren ja dann nur Männer, die da zu sehen waren, die haben alle geraucht im Fernsehen, bei einer Talkrunde. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Bei meinem allerersten Flug, den ich hatte, als ich 16 war, da gab es noch ein Raucherabteil im Flugzeug. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Und ich als Kind der 70er, für mich war es selbstverständlich, dass meine Eltern im Auto geraucht haben. Wir Kinder saßen hinten drin und mussten das aushalten. Und das werfe ich meinen Eltern auch gar nicht vor. Da hat sich einfach keiner Gedanken drüber gemacht in der Zeit. Und da wurden Zigaretten auch beworben als etwas, was locker macht, was so den Stress rausnimmt, was die große Freiheit verspricht. Und das hat sich ja nun doch sehr gewandelt mittlerweile. Und jetzt mittlerweile ist es ja beim Rauchen tatsächlich so, dass in vielen gesellschaftlichen Kreisen es eher so ist, wenn jemand sagt, ich rauche nicht, dann wird gesagt, ja super, toll, Nichtraucher. Und wenn jemand sagt, ah ja, aber ich rauche noch, dass er so ein bisschen beschämt sagt, von mir, ich muss noch eine rauchen. Aber ich will bald aufhören. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Und ich habe schon die Hoffnung mit vielen meiner MitstreiterInnen, dass wir da beim Thema Alkohol irgendwann auch hinkommen. Weil letztlich ist es nicht viel anders. Und dieses Narrativ von der Kultur, das kenne ich natürlich auch. Und es ist natürlich ein Stück weit auch wahr. Allerdings gibt es ja auch viele andere Dinge, die mal zu unserer Kultur gehört haben und die wir trotzdem geändert haben, aus guten Gründen. Also dass Frauen zum Beispiel die Erlaubnis ihres Ehemanns brauchten, um überhaupt arbeiten gehen zu dürfen, das war ja auch Teil der Kultur über viele, viele Jahrhunderte. Das haben wir ja auch geändert, weil wir festgestellt haben, hey, das ist nicht mehr gut für uns und das passt nicht mehr in unsere moderne Gesellschaft. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass halt da auch ja eine riesige Industrie dahinter steht, die gar kein Interesse hat. Und ich meine jetzt nicht den kleinen Winzer um die Ecke, bitte, weil das wird mir auch oft vorgeworfen, sondern ich meine wirklich die Großkonzerne, die auch in ärmeren Ländern ganz bewusst Leute anfüttern mit billigen Angeboten und so weiter, die einfach ihre Drogen verkaufen wollen. Und ich bin dann wieder bei diesen kleinen Schnapsfläschchen an der Supermarktkasse. Also wenn man sagt, dass das zu unserer Kultur dazugehört, mit dem gehe ich gerne in eine Diskussion offen auf dem Podium. Und interessant ist auch, wenn man selbst sich für nüchternes Leben entscheidet und dann mal beobachtet, was so um einen rum passiert. Und ich versuche dann auch wirklich so aus der ganz neutralen Brille drauf zu gucken und mal zu schauen, wie glücklich sind diese Menschen jetzt eigentlich, weil sie trinken. Und wie viel Spaß bringt denn Alkohol und was bringt denn diese Lockerheit und so? Also die Vorteile sind immer schwieriger zu erkennen, je länger ich dieses Leben so lebe für mich.
Ja. Was würdest du so sagen, sind Menschen oder Gruppen von Menschen, die sich eher für Alkohol entscheiden? Also ich denke jetzt gerade noch mal so, wenn wir vielleicht noch mal so an Hypothesenbildung denken oder auch an Familiendynamiken oder so. Wer entscheidet sich eher für Alkohol und welche ja, Dynamiken sind da möglicherweise, ohne dass wir Menschen in Schubladen stecken wollen, aber so, wer ist eher anfälliger für Alkohol?
Yes. Also was ja sehr, sehr spannend ist, ist, dass die einzige gesellschaftliche Gruppe, bei der aktuell der Alkoholkonsum immer noch weiter steigt, obwohl es insgesamt so einen leichten Rückgang zu verzeichnen gibt, sind Frauen über 40 in höheren beruflichen Positionen. Also die Zugang zu einem guten Einkommen haben, die höhere Bildungsabschlüsse haben, die Verantwortung tragen im Job und so weiter. Und das ist noch nicht so gut untersucht, aber es gibt verschiedene Theorien. Und zwei, also die mit mir besonders in Resonanz gegangen sind, sind einmal die Theorie, dass Frauen, die, wenn sie beruflich in höheren Positionen mitspielen wollen, dann in so eine Art Männerdomäne ja reinkommen automatisch. Wir wissen, dass Frauen in Führungspositionen ja immer noch nicht so gang und gäbe sind. Und dass in Männerkreisen Alkohol noch viel mehr zum Joining so dazugehört. Also Männer haben noch viel mehr so dieses, ah, wir gehen ein Feierabendbier zusammen trinken. Und bei diesem Feierabendbier findet dann der eigentliche Austausch statt. So hier in Köln sagt man der Klüngel. Also wenn dann so Dinge unter der Hand abgesprochen werden, Sachen hin und her geschoben werden. Das passiert oft in diesen Kreisen. Und wenn Frau da mitspielen will, dann muss sie auch mittrinken. So. Dann ist mit einem Mineralwasser daneben zu sitzen halt nicht angemessen, weil man ist ja eh schon als Frau die Außenstehende. Und dann, das ist eine Theorie. Und die andere Theorie ist, und ich glaube, das spielt auch ineinander, ist, dass Frauen halt ja immer noch sehr, sehr oft unter Doppel- und Dreifachbelastungen leiden. Gerade so um die 40, dann haben sie oft noch minderjährige Kinder, die Eltern werden langsam älter, brauchen mehr Fürsorge. Im Beruf haben sie schon einen gewissen Status erreicht, haben da mehr Verantwortung, was natürlich auch mit sich bringt, vielleicht mehr Arbeitsstunden und so weiter. Und all dieser ganze Druck und diese Überforderungsgefühle, die müssen halt irgendwo hin. Und Alkohol funktioniert ja am Anfang auch, das ist ja das Fatale. Am Anfang bringt er ja genau das, Entspannung, gewisse Leichtigkeit. Und es ist nicht so, dass, also niemand wacht morgens auf und hat plötzlich ein Alkoholproblem, sondern das sind immer Dinge, die ja, das sind Prozesse, die über Jahre entstehen. Und das sind so Erklärungen, warum das gerade in diesem Segment ja noch ansteigt. Also mögliche Erklärungen natürlich.
Und was würdest du sagen zu so, ich sag mal, so klassischen Hypothesen wie Gefühle unterdrücken oder die Welt nicht wahrnehmen wollen in all der Direktheit, wie sie sich unserer Wahrnehmung präsentiert und sich so zu vernebeln oder so? Was denkst du über solche Hypothesen?
Also das sind natürlich Hypothesen, die ich auch immer überprüfe zu Beginn von Beratungsprozessen und die ganz oft dann auch von der Gegenseite als stimmig wahrgenommen werden. Also wo Frauen sagen, ja, sicherlich ist auch das ganz oft, mich mal abschalten. Und letztlich ist ja auch ein Gefühl von Überforderung ein Gefühl, was Menschen unangenehm finden und was sie dann halt mal für eine Zeit lang weghaben wollen. So, Gefühle weghaben wollen, nicht fühlen müssen, gehört sicherlich dazu. Und natürlich, und deswegen habe ich mich auch entschieden, jetzt noch eine Ausbildung zu machen zur Traumafachberaterin, weil ich halt merke, dass mit dem Thema Sucht auch ganz viel Trauma-Hintergrund mitkommt. Also manchmal sind die Gefühle, die da unangenehm sind, nicht im Hier und Jetzt entstanden und nicht in den letzten Jahren, sondern sind ganz alte Themen, die immer so mitgereist sind, und die oft gar nicht mehr im Bewusstsein sind. Also wo dann Menschen vielleicht sowas sagen wie, naja, ich hatte ja diese und jene traumatische Erfahrung, aber daran liegt es nicht. Damit bin ich durch. Das habe ich schon längst bearbeitet. Und merken dann erst im Verlaufe des Prozesses ganz oft, da war ja doch noch einiges, was ich doch nicht bearbeitet habe. Und ich denke, ich laufe bei dir offene Türen ein, wenn ich sage, das sitzt ja ganz oft auch im Körper. Und ne, da ist es dann einfach noch nicht gelöst. Und der Körper sagt, ich weiß davon gar nichts, dass hier angeblich irgendwas gelöst wurde. Kann mich mal bitte jemand informieren?
Und kann mich auch bitte mal jemand mit reinnehmen, ne? Also diese Idee auch in der Arbeit mit Menschen, die sich im Muster einer Traumafolge zeigen, körperorientiert zu arbeiten, das ist ja gerade so das, was mich auch besonders ja, gerade lockt oder wo ich so denke, da möchte ich einfach selber noch mal tiefer reinsteigen, weil ich halt glaube, wir alle wissen sowas wie, es gibt ein Körpergedächtnis und der Körper speichert Dinge, aber wie kommen sie denn da wieder raus und dann wirklich auch in einer Beratungssession aufzustehen oder sich auf den Boden zu legen, sich zu schütteln und all diese Dinge. Ich glaube, dass wir da noch ganz viel drüber sprechen dürfen, bis das tatsächlich in systemischer Beratung, aber auch in egal welcher Form von Begleitung tatsächlich ankommt. Wie erlebst du das in deinen Beratungen? Wie offen sind die Menschen tatsächlich auch mit ihrem Körper zu arbeiten?
Also für die meisten ist es am Anfang tatsächlich irritierend, wobei ich beobachte, die, die schon mal in irgendeiner Art und Weise traumatherapeutisch begleitet wurden, die sind ein bisschen offener, weil das, also es scheint schon auch in einigen Bereichen der Traumatherapie angekommen zu sein, dass das dazugehört. Das ist ja schon mal ermutigend. Es gibt ja allerdings so ein paar richtig coole Körperübungen, mit denen man, also bei denen Menschen unmittelbar spüren, dass sich was löst und dass es ihnen besser geht nach der Übung, als es ihnen vor der Übung ging. Und das sind dann meistens so meine Türöffner. Also wenn die Menschen mir vertrauen, also das Vertrauen, das baut sich natürlich erstmal auf, so über die ersten ein, zwei Gespräche. Und wenn ich dann das Vertrauen habe und sage, das ist vielleicht ein bisschen verrückt und fühlt sich vielleicht auch erstmal an, als hätte ich den Verstand verloren. Aber hast du Lust, mal was Ungewöhnliches zu probieren? Und wenn ich dann ein Ja bekomme und wir probieren das und wir skalieren zum Beispiel dieses gerade belastende Gefühl vorher und dann hinterher nach der Übung und sie selber merken, boah, ich bin da jetzt von einer 11 auf der Skala bis 10 runtergekommen auf eine 5. Und ich kann wieder atmen, dann sind ja die Türen alle offen und dann fragen sie auch selber danach, das können wir noch machen, kann ich damit weiterarbeiten, was kann ich tun? Und das Schöne an diesen Körperübungen ist ja auch, dass die so gut überall integrierbar sind, auch in den Alltag gut reinpassen. Also auch wenn dann gerade diese hochbelasteten Frauen dann sagen, ja, ich kann mich jetzt nicht jeden Morgen auch noch eine halbe Stunde hinsetzen und irgendwas journalen oder keine Ahnung, noch meditieren oder sonst was. Ich habe eh schon keine Zeit. Aber sich zum Beispiel mal abklopfen, das geht auch zur Not mal auf der Toilette irgendwie in der 5-Minuten-Pause. Und auch deswegen ist meine Erfahrung, dass das die meisten Frauen sehr, sehr gerne annehmen. Manchmal ist das Verhältnis zum Körper sehr ambivalent. Also manchmal schwingt auch sowas mit, wie so, ich will meinen Körper gar nicht spüren. Dann ist es wirklich eine längere Prozessarbeit, überhaupt dahin zu kommen, so ganz kleine, erstmal Wahrnehmungsübungen zu platzieren. Also manchmal ist das doch auch dann ein längerer Prozess.
Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, du animierst hier die zuhörenden Kollegen und Kolleginnen nicht unbedingt eine Suchterkrankung oder ein Alkoholphänomen auszuprobieren, um gut damit arbeiten zu können. Ich hatte so das Gefühl, sagen zu wollen, ich glaube, es ist cool, wenn wir das Thema finden, wo wir super authentisch auch mit sein können. Und ich merke auch, dass seitdem ich quasi meine eigene Geschichte an der einen oder anderen Stelle teile, dass ich auch noch mehr Menschen motivieren kann, sich mit ihren Traumafolgen in der Tiefe zu beschäftigen. Ich glaube, dass wir alle in irgendwas Expertin sind und dass es cool ist, wenn systemisch Beratende ja vielleicht auch wegkommen von diesem Ich mache alles, sondern zu sagen, okay, worin kann ich besonders authentisch oder besonders kongruent sein? Bei dir ist es eben die Arbeit mit dem Thema Alkohol und bei dir steht auch irgendwas dahinter. Das unterstelle ich dir jetzt mal, dass Alkohol für irgendwas auch bei dir eine Lösung war. Und da kommen dann auch deine Themen hoch. Du hast kurz auch deine Mutter angesprochen oder deine Eltern. Und ich so denke, wir alle haben irgendwie eine Herkunftsgeschichte. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, Silke, wenn ich uns beiden so zuhöre, Also eigentlich ist es ja nicht unbedingt anders als andere systemische Beratungsphänomene. Würdest du sagen, eigentlich sind deine Herangehensweise und Methoden genauso klassisch, wie du sie in der Weiterbildung gelernt hast? Oder macht es einen Unterschied, es wirklich zuzuspitzen?
Teils, teils. Es ist beides. Also natürlich, grundsätzlich ist das, was ich da tue, etwas, was jede systemisch beratende Kollegin tun könnte. Also da ist nichts Besonderes, außer vielleicht die besondere Haltung. Oder du hattest mich ja am Anfang gefragt, wie schaffst du das, diese Ambivalenz auszuhalten? Und das ist halt meine Geschichte, die mich das schaffen lässt. Das könnte vielleicht für andere Kolleginnen und Kollegen eine größere Hürde sein, da in eine neutrale Haltung zu kommen, in die Haltung, die Ambivalenz halten zu können. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Unterschied ist, aber ich merke, dass gerade am Anfang der Beratung ich auch immer mal wieder den Beraterinnenhut der Fachberaterin aufsetze, das dann auch entsprechend sage und sage so, ich gehe jetzt mal aus dieser Rolle raus und ziehe mal einen anderen Hut auf und erzähl dir mal, was Alkohol eigentlich mit dir macht, mit deinem Gehirn, was da eigentlich passiert, wenn du immer wieder Gefühle wegdrückst, indem du Alkohol konsumierst und nicht hinguckst und was passiert in deinem Körper, was passiert mit deinem System im Ganzen. Könnte mir aber vorstellen, dass das ja andere Kolleginnen auch machen, nur dann muss man über das Thema ja auch Bescheid wissen. Und dann auch Lust haben, sich in dieses Thema einzulesen. Und ich bin da ganz bei dir, dass ich glaube, wenn man selbstständig arbeitend ist mit systemischer Beratung, es sinnvoll ist, nicht zu versuchen, alles abzudecken, sondern sich halt anzuschauen, wo kann ich besonders authentisch sein und worauf habe ich auch Lust? Also was macht mir denn auch Spaß? Weil, dass es uns gut gehen darf als Beratende, das vergessen ja manche auch so im Prozess. Und eine meiner Supervisorinnen sagt immer, Hauptsache der Beraterin geht's gut. Das versuche ich mir immer so ein bisschen drüber zu schreiben. Klingt dann manchmal ein bisschen komisch, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, überträgt sich das ja auch auf das Berater-Klientensystem.
Absolut.
Ja.
Und du hast gesagt, man muss die Bereitschaft haben, sich einzulesen, Silke. Da würde ich dich gerne noch nach Empfehlungen fragen. Wenn Menschen jetzt sagen, so vielleicht könnte Alkohol auch ein Thema sein, was in meinen Beratungen einen besonderen Stellenwert bekommt, was wäre so deine Empfehlung? Wo könnte man anfangen oder sich vertiefen?
Ja, also ich habe tatsächlich ein Lieblingsbuch. Das ist von unserem geschätzten Kollegen Gunther Schmidt zusammen mit Rudolf Klein und das heißt Alkoholabhängigkeit. Und das ist ein, also wie man sieht, bin ich jemand, der auch immer gerne in seine Bücher reinmalt und alle möglichen Anmerkungen macht. Und das gibt einem wirklich diese systemische Brille. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kolleginnen, die das lesen, wenn sie sich beim Lesen beobachten und ganz, ganz viel Widerstand spüren, dass das ein Indiz sein könnte, dass sie vielleicht tatsächlich da nicht mit dieser neutralen Brille unterwegs sind, sondern im Hinterkopf haben dieses, ja, aber Abstinenz muss ja sein. Und der Alkoholiker ist ja so und so und so und der braucht ja das und das und das und das. Weil das stellen die beiden wirklich komplett auf den Kopf. Es gibt natürlich noch andere tolle Bücher. Ich habe einige hier liegen, aber wenn jemand anfangen möchte, dann damit.
Cool. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Und ich glaube, dass wenn jemand noch mehr Empfehlungen möchte oder wenn jemand Lust hat, auch mit dir in Kontakt zu treten, dann findet man natürlich alle Infos zu deiner Website, zu deinem Instagram in den Shownotes. Möglicherweise haben die Menschen auch Lust, dich im Flow Space der systemischen Community kennenzulernen, wo sie dann gleich uns beide kriegen. Und wenn du noch mal so auf unser Gespräch draufschaust, was ist dir auf jeden Fall wichtig, noch hier zu lassen?
Also ganz wichtig finde ich, sich nochmal vor Augen zu führen als beratende Person, sowie auch als betroffene Person. Und es gibt ja da durchaus auch Schnittmengen, dass es eben für den Alkoholkonsum im Kontext, genau wie für jedes andere vielleicht als problematisch empfundene Verhalten, immer gute Gründe gibt. Dass ich es wichtig finde, da erstmal einen milden Blick auf sich selbst zu haben und eine Perspektive einzunehmen, wo man diese guten Gründe würdigen kann und hinschauen kann, was sind denn das für gute Gründe und was könnte ich vielleicht stattdessen nutzen, um diese Bedürfnisse, die doch ganz, ganz wichtig sind, zu befriedigen. Es ist eben nicht noch mehr Leidensdruck, der Veränderung schafft. Auch das ist ja so ein Narrativ, was aus der klassischen Suchttherapie vielleicht so ein bisschen kommt. Wenn jemand noch nicht ganz unten ist, dann schafft er das auch nicht, da was zu verändern. Und ich lehne das ab, weil ich denke, es ist nicht noch mehr Leidensdruck, sondern es ist wirklich mal dieser milde Blick auf sich selbst und die Würdigung dessen, was eigentlich dahinter steht, was den Unterschied macht.
Ja, ein so wichtiger und interessanter Aspekt. Silke, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, und wenn du Fragen oder Anmerkungen zur Folge hast, dann schreib uns gerne eine Mail an Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow. Da findest du zu der aktuellen Folge auch einen Instagram-Post. Check unbedingt die Shownotes zu dieser Podcast-Folge aus. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.